Als wir als Familie hier nach Ottobrunn gezogen sind und ich den ersten, zweiten Sonntag hier in der Gemeinde war, da hat mir eine Familie dieses Buch geschenkt: Münchner Hausberge. Da sind ganz viele Vorschläge für Touren drin, die man so machen kann, Bergsteigen. Einige Berge habe ich mittlerweile bestiegen: die Rotwand, den Taubenstein, den Rosskopf, die Kambenwand, wie sie alle heißen. Ich selber komme ja aus Hessen, da gibt es auch Berge, aber nicht ganz so hoch. Der höchste Berg in meiner Heimat, das ist die Sackpfeife, die ist immerhin 673 Meter hoch, das ist ein bisschen mehr als 100 Meter höher, als wir in Ottobrunn hier sowieso liegen, aber immerhin. Bergwandern, Bergtouren, Bergsteigen, das habe ich erst hier kennengelernt und schnell gemerkt, das ist schon eine ganz besondere Erfahrung. Es ist wie das Eintauchen in eine andere Welt, so in den Bergen zu sein. Das ist ganz anders, fühlt sich anders an. Und so möchte ich euch heute Morgen auf eine ganz besondere Bergtour mitnehmen. Der Evangelist Matthäus erzählt davon, dass Jesus Christus ja immer wieder auf verschiedene Berge gegangen ist, alleine oder mit seinen Jüngern. Und jeder Berg, auf dem Jesus war, der hat so eine bestimmte Bedeutung gehabt. Und da hat Jesus irgendwas Besonderes gemacht, damit die Jünger was verstehen sollten. Und deshalb hat jeder Berg auch so eine Botschaft, für uns heute auch noch. Also, schnürt die Wanderschuhe zu Hause. Ihr könnt sie leider nicht mehr schnüren hier. Packt aber den Rucksack und auf geht's zur Bergtour mit Jesus heute Morgen. Und bitte teilt euch die Kondition so ein klein wenig ein, denn wir werden sechs unterschiedliche Berge besteigen heute Morgen. Der erste Berg, der liegt ganz nah bei der Stadt Jericho und gehört zur judäischen Wüste und ist 580 Meter hoch.
Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben: Du sollst anbeten den Herrn deinen Gott und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm.
Der erste Berg, den wir mit Jesus besteigen, der ist schon etwas unheimlich. Denn Jesus ist auf ihm nicht alleine, der Widersacher Gottes. Satan ist mit dabei und versucht, Jesus da so auf seine Seite zu ziehen. Und da bietet er Jesus bewusst was ganz Großartiges an, nämlich alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit. Jesus als Herrscher der Welt, aber so ganz ohne zu leiden. Nur eine winzige, klitzekleine Bedingung: Bete mich, Satan, an. Das wird von Jesus verlangt. Folge meinen Gesetzen, folge mir und der Logik meiner dunklen Macht und des destruktiven Handels. Und dann hast du alle Reiche. Vielleicht hast du es ja in deinem Leben geschafft, bist nach oben gekommen. Bist jetzt jemand, hast in irgendeiner Form Karriere gemacht, Ansehen erreicht. Und dann ist es spannend, wie du damit umgehst, welchen inneren Maßstäben du folgst. Denn ich meine, wer Verantwortung für andere trägt, der steht doch auch immer in der Gefahr der Versuchung wie Jesus, so den eigenen Einfluss falsch einzusetzen oder auch so falschen Einflüsterern zu folgen. Ich finde, Macht zu haben, Einfluss zu haben auf andere Menschen, das ist ja erstmal was sehr, sehr Gutes. Ob das in einem Unternehmen ist, in einer Behörde, in einer Familie, in einer Gemeinde. Die Frage ist: Wie geschieht das denn? Wie gehe ich denn mit der Macht um, die ich habe? Geschieht das selbstbezogen oder verdeckt und andere manipulierend? Oder mehr so: Oh, ich denke für alle mit. Das, was ich tue und mache, das mache ich transparent. Und ich versuche so mit meiner Macht alles zu tun, damit andere leben können, damit sie frei werden. Die zentrale Frage für alle, die Verantwortung tragen, große und kleine Verantwortung tragen, ist doch, bei wem bist du so im Inneren angebunden? Wer oder was hält dich und bestimmt dich? Wer oder was leitet dich denn in deinen Ansichten, in deinen Entscheidungen, in deinen Handlungen, in deinen Worten? Und wozu setzt du denn die Möglichkeiten deines Einflusses auf andere Menschen oder Strukturen ein? Jesus war hier am Berg der Versuchung sehr klar. Er hat sich auf die Seite Gottes gestellt und auch gesagt, ich mache das nicht, was du willst, Satan. Er hat der Versuchung, dieser Abkürzung und des Machtmissbrauchs widerstanden. Ich finde, das ist die erste Lektion, die ich auf dieser Bergtour von Jesus tatsächlich lerne. Wenn du es geschafft hast, Verantwortung trägst und Dinge mitbestimmen kannst, musst du immer wissen, wem diene ich denn? Wem diene ich denn? Denn die Gefahr, den eigenen Einfluss falsch einzusetzen, ist immens. Am Gipfel angekommen, ist es wichtig, demütig zu bleiben, von Herzen demütig zu bleiben und zu wissen, da ist ja immer noch einer über mir. Da ist ja immer noch einer über mir. Und das ist der lebendige Gott, dem ich immer Rechenschaft zu geben schuldig bin. Am Gipfel angekommen ist es wichtig, klar zu bleiben und diesem lebendigen Gott, dem Vater von Jesus Christus, alleine zu dienen und sonst niemandem. Nicht dem eigenen Ego und auch nicht irgendwelchen Ideologien. Von der judäischen Wüste machen wir jetzt einen Sprung, einen weiten Sprung in den Norden Israels an den See Genezareth, auf den Berg der Seligpreisungen. Und weil der See Genezareth so minus 200 Meter liegt, also 200 Meter unter dem Meeresspiegel, wird der Berg der Seligpreisungen vielleicht knapp 100 Meter drüber liegen. Also das ist kein wirklicher Berg. Aber diesen Berg hat Jesus ausgewählt für eine ganz besondere Rede.
Als er aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich.
Auf dem Berg der Seligpreisung, da wird Jesus nicht mehr versucht, sondern da wird er zum Prediger, zum Lehrer von anderen Menschen. Und seine Botschaft gibt er an die Jünger weiter und an die Menschen, die einfach mit dabei waren. Und er geht auf dem Berg einfach, um gehört zu werden, um bekannt zu machen, das, was er da sagen möchte, was er zu sagen hat. Und jetzt in den Seligpreisungen wendet sich Jesus eben nicht an die Menschen, die es geschafft haben, die irgendwo oben sind oder auf dem Weg nach oben, sondern an die, die ganz unten sind. Er verhöhnt sie nicht. Er sagt nicht, boah, ihr seid selbst schuld an eurer Situation, strengt euch mal an. Er bietet auch keine Veränderungsprogramme an, sondern er gratuliert diesen Menschen. Er nennt sie glücklich, selig, angenehm in Gottes Augen. Er gratuliert hier den Ungebildeten, den Trauernden, den Sanftmütigen, den ungerecht Behandelten, den Barmherzigen, den Einfältigen und den Friedenstiftern. Und mir fällt auf, das sind alles Menschen, die ja nicht so wirklich vorzeigbar sind, die nichts Ungewöhnliches geschafft haben, wo man die Aufmerksamkeit hinlenken würde. Das sind Menschen, die gewöhnlich übersehen werden, nicht als Vorbilder dienen. Und gerade die beglückwünscht Jesus. Selig seid ihr. Der macht das, damit sie und wir lernen, vor Gott gelten ganz andere Maßstäbe und Gesetze als bei uns Menschen. Jesus adelt in den Seligpreisungen alle Menschen, die unten sind und die sich unten fühlen. Er spricht ihnen so Würde und Ansehen vor Gott zu. Er nimmt ihnen ihre Scham und nimmt sie wahr und ehrt sie so. Und alle anderen lehrt Jesus, sie nicht nur nicht zu übersehen, sondern ihre Eigenschaften und ihr Ergehen als vorbildlich und erstrebenswert zu erachten. Warum macht Jesus das? Vor Gott ist das Entscheidende nämlich nicht, was ich von mir nach außen zeige, sondern wer ich innen bin. Bei Gott ist mein Sein wichtiger als mein Haben. Nicht die Leute, die in unseren Augen die Glücklichen sind, die Reichen und die Schönen dieser Welt, sind es auch unbedingt bei Gott. Nein, Sanftmut, Barmherzigkeit, Friedfertigkeit, Trauer, Einfalt, das ist vor Gott viel, viel wichtiger. Das ist die zweite Lektion auf unserer Bergtour mit Jesus. Nach der Bergpredigt geht es für Jesus dann gleich weiter, so schildert das Matthäus. Er kümmert sich um Menschen. Er predigt nicht nur, sondern er tut das auch, was er sagt. Und ein solches Leben, wie er es geführt hat, ist natürlich auch anstrengend, weil die Menschen, die drängen zu Jesus, die wollen ständig was von ihm. Und Jesus spürt natürlich, dass es anstrengend ist und dass er immer müder wird. Und darum geht er wieder auf einen Berg.
Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein.
Diesmal geht Jesus auf einen Berg, um Abstand zu gewinnen. Und wo kann man besser Abstand gewinnen als auf einem Berg? Alles im Tal da unten ist ja dann nur noch mini klein. Und ein Blick über die anderen Berge erhebt doch die Seele. Aber Jesus sitzt da nicht nur oben rum und schaut, sondern er betet. Er betet. Alleine und für sich. Wir lernen hier von Jesus, es ist wichtig, sich aus der Arbeit, aus unserem Geschäft sozusagen immer wieder rauszuziehen und nicht immer weiterzumachen, bis nichts mehr geht. Es ist wichtig, eigene Erschöpfung rechtzeitig wahrzunehmen und ernst zu nehmen und dann das Richtige zu tun. Nicht Berufs- oder Familienstress durch Freizeitstress zu ersetzen, sondern tatsächlich sich rauszunehmen, alleine zu sein und zu beten. Den Mut haben zur Geschwindigkeitsreduzierung des eigenen Lebens und den Mut, allein zu sein mit Jesus in der Natur. So werden innere Kraftspeicher wieder voll. Also geht raus, hier in die Alpen oder von mir aus auch ins Rothaargebirge oder in Holland auf die Deiche, zum Wandern, zum Alleinsein und zum Beten. Das ist die dritte Lektion, die Jesus uns auf einem Berg lehrt. Suche rechtzeitig für dich den Rückzug und das Gebet, damit deine Kraftspeicher neu gefüllt werden können. Nach diesem Rückzugsberg geht es weiter auf einen anderen Berg, auf dem sehr Ungewöhnliches geschieht. Wir steigen jetzt mit Jesus auf den Berg der Verklärung. Das ist nach der Überlieferung der Berg Tabor. Ein 588 Meter hoher Berg, der sehr markant am Ostrand der Jezreel-Ebene liegt.
Und nach 6 Tagen nahm Jesus mit sich Petrus und Johannes und Jakobus, dessen Brüder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß als das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, und die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Herr, hier ist gut sein. Willst du, so will ich dir drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, den sollt ihr hören.
Ein ganz besonderes Gipfelerlebnis, das Jesus hier mit seinen drei Hauptjüngern, wichtigsten Jüngern hat. Sie sehen auf einmal Jesus in einem völlig anderen Licht. Sie sehen, dass Jesus nicht nur ihr Lehrer ist, sondern jemand ganz Besonderes. Und es ist tatsächlich ein ganz großes Geschenk, was Jesus hier mit diesen Dreien teilt, dass sie es miterleben können. Und ich finde, ja, es braucht diese Momente und Erfahrungen auch für uns, die uns über den Alltag erheben, in denen wir mit Leib und Seele ergriffen werden und wortlos staunen über diesen Jesus und seine Herrlichkeit. Es braucht sie, diese Momente, die aufatmen lassen, in denen unser Innerstes sozusagen vibriert, in denen Leib und Seele miteinander schwingen, in denen wir vor Glück nicht reden können, das nicht in Worte fassen können, was wir fühlen und was wir erleben. Genau einen solchen Moment erleben diese drei hier mit Jesus auf diesem Berg der Verklärung. Ja, sowas kann man von einem Berg erleben, sowas kann man aber auch alleine, zu Hause oder in einem Gottesdienst mit anderen Christen erleben. Und das kann nicht geplant werden, das kann nicht gemacht werden. Das geschieht, wenn der Geist es uns schenkt. Petrus, Johannes und Jakobus haut regelrecht um, was sie da erleben. Sie wollen natürlich am liebsten dort bleiben, zusammen mit ihrem Jesus. Aber der sagt: Nichts da. Wir müssen wieder runter, zurück in unseren Alltag, zurück zu den Menschen, die uns brauchen. Zurück, um unsere Aufgaben, unsere Pflichten zu erledigen. Zurück, ja, auch in unsere Konflikte, in all das Unerledigte, was uns nicht passt. Warum? Da muss ich nämlich unser Glauben bewähren. Die vierte Gipfelbotschaft von Jesus für uns lautet: Ich schenke euch sehr gerne intensive, besondere geistliche Erlebnisse. Aber bitte vergesst nicht, der Glaube bewährt sich immer im Alltag. Dort wird er gelebt. Was für ein Kontrast. Wir gehen weiter vom Tabor auf den Ölberg nach Jerusalem. Der Ölberg ist immerhin so 835 Meter hoch und liegt östlich des Tempelberges. Und am Fuß dieses Ölbergs, da erlebt Jesus eine wirklich schwere Enttäuschung.
Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Da sprach Jesus zu ihnen: In dieser Nacht werdet ihr euch alle ärgern an mir. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Wenn sich auch alle an dir ärgern, so will ich doch mich niemals ärgern. Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und das Gleiche sagten auch alle Jünger.
Wir wissen alle, wie diese Geschichte weitergegangen ist. Die Jünger haben weder mit Jesus gewacht, noch mit ihm gebetet, noch haben sie sich auf seine Seite gestellt, als es darauf ankam. Jesus war hier auf dem Ölberg, am Ölberg von allen Menschen verlassen, als er sie so nötig gebraucht hätte. Und da am Berg lernt er und lernen wir, Menschen enttäuschen, Menschen enttäuschen. Ich finde, das ist eine harte Lektion, aber doch eine notwendige. Und wenn das so ist, Menschen enttäuschen, wer oder was gibt dir denn Halt, wenn du so ganz auf dich selbst zurückgeworfen bist? Wer oder was gibt dir Halt, wenn du deinen Weg ganz alleine gehen musst? Vielleicht in eine Krankheit, in eine Entscheidung, in eine Prüfung, in einen Konflikt, da müssen wir unsere Wege alleine gehen in der Regel. Aber Jesus war ja nicht wirklich alleine, denn sein Vater im Himmel hat ihn ja immer gehalten, war mit ihm in diesem finsteren Tal. Er war mit ihm und hat ihn zu neuem Leben erweckt, schließlich. Und genauso wenig bist du doch und bin ich alleine, wenn Menschen mich enttäuscht haben, wenn ich mich alleine und verlassen fühle, weil Jesus doch da ist. Und deshalb heißt diese Botschaft vom Ölberg, jawohl, so sind Menschen, Menschen können dich enttäuschen und verlassen, aber dieser Jesus, der verlässt dich nicht. Der ist immer bei dir und an deiner Seite. Der letzte Berg auf unserer Bergtour mit Jesus ist wieder in Galiläa. Da waren wir schon. Nach der Auferstehung gehen die Jünger dorthin und warten auf Jesus, weil Jesus hatte ihnen das so gesagt. Und dann geschieht wieder etwas, was die Jünger bis daher noch nicht erlebt hatten. Jesus sendet sie. Und so hat auch dieser letzte Berg eine Botschaft für die Jünger und für uns.
Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende.
Jesus macht den Jüngern keinen Vorwurf, dass sie ihn verlassen hatten, ihr Wort nicht hielten. Er macht was ganz anderes. Er lenkt den Blick der Jünger nach vorn in die Zukunft und so in die Weite. Auch von diesem Berg werden die Jünger dann wieder runtergeschickt in den Alltag. Aber erst erklärt Jesus den Jüngern hier auf diesem Berg die neuen Machtverhältnisse auf der Erde. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf der Erde. Und er sagt, ich bin immer bei euch, jeden Tag bei euch. Und er sagt, ich beauftrage euch, ich sende euch, geht hin, lehrt das Evangelium, das, was ich euch gesagt habe, und tauft, macht zu Jüngern alle Völker grenzenlos. Und so gibt Jesus seinen Jüngern und uns hier eine ganz wichtige Gipfelbotschaft mit, nämlich auf geht's, ihr Christen, behaltet bitte den Blick fürs Ganze. Euer Platz ist bei den Menschen, ohne jemanden auszugrenzen. Und er sagt uns, kommt, setzt meinen Auftrag zuverlässig um. Bleibt dabei, gelassen und konsequent, weil ich bin doch immer bei euch. Das war sie, die Bergtour mit Jesus. Schön, dass ihr dabei wart. Und immer wenn von euch jemand in diesem Sommer hier auf Münchner Hausberge geht oder irgendwo auf einen Berg steigt, dann wünsche ich ihr, dass ihr mal zuhört und hört, ob dieser Berg vielleicht auch eine Botschaft von Jesus für euch bereithält oder vielleicht eine Botschaft, die ich euch vorgestellt habe. Ich schließe mit einem Bergsteigergebet von Regina Westphal. Das ist ein Gebet für eine Bergtour, aber doch auch ein Gebet für deinen Lebensweg. Ich bete. Ankommen möchte ich Gott am Ziel. Der Weg ist lang und beschwerlich. Steine lassen mich stolpern. Doch du schenkst langem Atem. Schritt für Schritt gehe ich weiter. Ankommen möchte ich Gott bei dir. mich loslösen von dem, was mich im Tal beschwerte, mein eigenes Tempo finden, feste Schritte wagen. Du lässt mich zur Ruhe kommen mit jedem Schritt und ich richte meinen Blick nach vorne auf dich. Ankommen möchte ich, Gott, bei dir. Mein Blick in den Horizont versenken, Ausblicke wagen, Freiheit fühlen, mich gehalten wissen, weil du mich umgibst. Amen.